Also Angst hätte ich, wenn ich müsste völlig einsam sterben.
Das ist Monika Obrist. Sie redet mit mir, der Elena Ibello, über das Sterben. Willkommen zum letzten Stündli. An der Monika ist es wichtig, dass Menschen am Lebensende und im Sterben in allen Dimensionen gut umsorgt sind. Also natürlich medizinisch-pflegerisch, aber auch sozial, psychisch und seelisch. Und für das braucht es Fachpersonen aus ganz verschiedenen Bereichen. Und natürlich, wenn möglich, das persönliche Umfeld der sterbenden Person. Palliative Care wird genau das unterstützen. Die Monika Obrist ist Geschäftsführerin von Palliativ ZH und SH. Das ist eine Sektion von der Schweizerischen Gesellschaft für Palliative Care, Palliativ CH. Bis vor kurzem war sie auch Präsidentin dieser Gesellschaft. Sie ist ausgebildete Pflegefachfrau. Die Monika und ich haben lange zusammen gearbeitet. Wir kennen uns also schon ein paar Jahre. Für das Gespräch habe ich sie noch vor der Weihnachten in ihrem Büro mitten in Zürich getroffen. Wir haben Abstand gehalten und regelmässig gelüftet. Darum auch die Hintergrundgeräusche, die man zwischendrin hört. Wie können wir gut sterben? Letztlich steht über unserem ganzen Gespräch diese Frage. Und auch wenn das Gespräch selbstverständlich keine Antwort darauf wird liefern, so gibt Monika gleich sehr wertvolle Hinweise darauf, wie wir dem Sterben begegnen können. Ohne Angst und auch ohne Druck, möglichst nur das letzte Mal im Leben alles richtig zu machen.
Monika, du bist seit ganz vielen Jahren schon im Einsatz für Menschen mit chronischer Krankheit. Und auch für eine gute Betreuung am Lebensende vor allem. Wie ist denn die aktuelle Situation in der Schweiz für Menschen am Lebensende? Wieso muss man sich einsetzen für eine bessere Betreuung?
Also, das ist ja ein Thema und eine Frage, die ist überhaupt nicht neu, oder? Das ist ganz universell, das hat es schon immer gegeben und wird es immer geben. Genauso wie wir uns einsetzen für Menschen am Anfang von ihrem Leben, bei der Geburt und während dem Leben und am Lebensende. Und ich glaube aber, dass das Kümmern und das Sorgen für Menschen am Lebensende eher ein bisschen vernachlässigt ist, immer noch, im Gegensatz zum Beispiel zum Sorgen und Kümmern, dass Menschen gut auf die Welt kommen, dass ihnen am Anfang des Lebens sehr gut geht und da nichts fehlt, dass die Unterstützung da ist. Und am Ende des Lebens ist es, da gibt es, glaube ich, noch nach wie vor Verbesserungspotenzial.
Und wie würde das aussehen? Also was wäre dann, also möglichst grob umschrieben, eine gute Betreuung am Lebensende? Was setzt das voraus?
Also ich würde sagen, dass wie jeder Mensch das Gefühl hat, ja, ich werde umsorgt bis am Schluss. Ich muss mir keine Gedanken dazu machen, wie und wo. Ich muss mir auch nicht Sorgen machen, sondern so in einer Gewissheit kann sein, es wird für mich gesorgt. Und zwar so, dass es mir wohl ist, dass es mir entspricht, so wie ich es mir auch vorstelle. Also, so wie man sein Leben auch ganz individuell kann gestalten, gestaltet man auch sein Lebensende. Und man kann auch das ganze Leben an sich davon ausgehen, wir haben ein gutes Sozialsystem. Also wenn wir wirklich in Not geraten, dann können wir uns auch darauf verlassen, dass uns geholfen wird. Und am Lebensende sollte man eigentlich mit der gleichen Gewissheit können sicher sein. Es wird mir geschaut, ich kann das aber auch selber den Rahmen gestalten. Ich muss nicht irgendetwas oder ich muss nicht nach den Vorstellungen von anderen Leuten mein Leben beenden, sondern ich kann das wirklich so, wie es mir wohl ist.
Also du sagst, man könnte oder sollte können davon ausgehen, dass für uns gesorgt ist, dass wir gut umsorgt sind, dass wir Hilfe bekommen oder Unterstützung. Aber von wem müsste denn die kommen?
je nachdem, wo die Menschen sind. Oder ich selber habe ganz viele Jahre in der ambulanten Pflege geschafft, in der Spitex, und habe dort natürlich viele Menschen kennengelernt, die heim. Also die allermeisten Menschen wünschen sich ja, am Schluss von ihrem Leben können die heim sein. Und ihr Zuhause, das ist ihre Umgebung, ihr Leben, so wie sie das sich gestaltet und eingerichtet haben. Und dann braucht es Nachbarn, dann braucht es vielleicht den Hausarzt, dann braucht es Familie, Freunde, vielleicht braucht es eine Pflege, wer auch immer. Oder? Es müsste so sein, dass dann eigentlich genau die Hilfe, die dann jemand in der spezifischen Situation braucht und auch gern will, dass die rum ist.
Und kann man sagen, bei uns ist die im Normalfall rum? Kann man sie organisieren? Also mit bei uns meine ich jetzt in der Schweiz.
Ja, sicher. Also ich denke, wir haben ein gutes Betreuungsnetz im Normalfall, absolut. Also da ist auch ganz viel passiert. Wir haben ausgebaute ambulante Pflege überall. Wir haben gut ausgebildete Leute. Wir haben ein System, das wirklich greift. Wieso, würde ich sagen, so im Allgemeinen. Es gibt dann einfach Situationen, wo es ein bisschen schwieriger ist, wo jemand wirklich vielleicht besonders viel Pflege braucht oder besonders viel ärztliche Betreuung oder seelische Betreuung, Beistand, wo jemand vielleicht keine Nachbarn hat, keine Familie hat, kein tragendes Umfeld, psychische Probleme hat, im Gefängnis sitzt oder irgend, also die Situationen, die nicht so ganz alltäglich sind, dort ist so das Umsorgtsein nicht so selbstverständlich. Dort, denke ich, dort haben wir noch Bedarf, etwas zu verbessern.
Mhm. Etwas, wo ihr, also du und deine Mitstreiter und Mitstreiterinnen unter anderem mit der Fachgesellschaft Palliativ CH und ihren Regionalsektionen versuchen zu erreichen. Kannst du noch kurz so einen Überblick geben über euer Engagement?
Ja, also die Fachgesellschaft ist eine interprofessionelle Gesellschaft. Also das ist eigentlich ganz wichtig. Also wir merken und wissen, das ist eigentlich nicht eine Fachperson, die das alles kann, sondern da braucht es eben ein ganzes Netz von verschiedensten Professionen, die Hand in Hand zusammenarbeiten. Und je nach Situation braucht es eben einmal die eine oder die andere Person. Mhm. Oder eben Cornelia Knipping hat immer so ein schönes Bild gezeichnet. Ein ganzes Orchester braucht es. Und zwischen denen gibt es Solisten, die mal ein Solo spielen, aber die dürfen einfach nicht vergessen, nach ihrem Solo dann auch wieder absitzen. Und so verstehen wir uns, oder? Dass wir wirklich zusammenarbeiten und auch die Expertise vom jeweiligen anderen Profi auch wirklich respektieren und wertschätzen.
Weil der Mensch nicht nur am Lebensende nicht nur physische Bedürfnisse hat, wo man mit medizinisch-pflegerischen Interventionen kann.
Genau. Ja. Eben, die einen brauchen Seelsorge oder Therapie, zum Beispiel Kunsttherapie. Ja, das kann für viele Menschen sehr, sehr tröstend oder stärkend sein. Oder eben auch zum Beispiel ihnen möglich machen, eine Sinngebung zu finden, oder auch für so eine Sterbephase, also wo schwierig zu ertragen ist. Das braucht wirklich alle und dann braucht es halt auch in den verschiedenen Settings. Oder es sind nicht leider immer noch sehr viele, die in einem Spital oder in einem Heim sterben, mehr als sich das eigentlich würden wünschen. Aber auch die heim sind, brauchen das und die haben die Pflege, die haben medizinische Betreuung, Seelsorge. Therapie ist manchmal schwierig zu Hause. Oder spezialisierte Pflege, spezialisierte ärztliche Betreuung. Die ist nicht überall einfach so vorhanden. Oder es gibt schon wirklich ein paar Settings, wo ich denke, dort müssen wir noch etwas machen. Und nicht, es fehlt eigentlich nicht an den Fachpersonen, sondern es fehlt einfach sehr häufig am Geld. Also zum Beispiel Hospiz, wo Orte sind, wo Menschen hinkommen, wo nicht zu Hause bleiben wollen, die vielleicht allein wären, vielleicht zu Hause, wo kein Umfeld haben, wo sie würden tragen würden, und die aber auch nicht in ein Akutspital wollen oder auch nicht in ein Akutspital können, wenn sie nicht eine akute Symptomatik haben, gehen in ein Hospiz. Aber es gibt ja kein Hospiz, das zum Beispiel kostendeckend funktionieren kann. Mhm. Und aus diesem Grund gibt es auch viel zu wenig. Und da muss etwas gehen. Oder da braucht es Möglichkeiten, Modelle, dass die finanziert werden. Dass es ein Angebot ist, das man auch in Anspruch nehmen kann. Zum Beispiel.
Du bist vorher in der ambulanten Pflege tätig gewesen, unter anderem. Und hast dort erlebt, wenn ich dich richtig verstanden habe, wie Menschen auch bis zum Lebensende haben können, zu Hause sein oder zumindest gern bis dann zu Hause geblieben wären. Wie ist das so quasi der Anfang gewesen von deinem Engagement für die Phase vom Sterben oder vom Lebensende, wenn man es noch etwas grösser denken will? Wie bist du dazu gekommen, dich so zu engagieren für das?
Also das hat mich ganz sicher fest geprägt. Oder ich bin in die Gemeinskrankenpflege eingestiegen, dann in Zürich, Wiedecken. Und dort hat es eine vielfältige Bevölkerungsgruppe, die dort lebt. Und das war hochspannend gewesen, Menschen zu begegnen, eben in ganz verschiedene Lebensweisen hatten und ganz verschiedene Hintergründe auch. Und dort habe ich viele Menschen kennengelernt, die wirklich zu Hause geblieben sind bis zu ihrem Tod. Und ich habe gemerkt, wie wichtig das ihnen das ist und wie sich der Lebenskreis so auf eine natürliche, gute, manchmal auch sehr schmerzvolle Art, aber irgendwie ganz rund können schliessen und wie wir Gemeindeschwestern haben können einen Beitrag leisten, dass das möglich geworden ist. Mhm. Und dann habe ich auch gemerkt, also, dass da unser Beitrag wirklich unendlich vielfältig ist. Also von Pflege über Familienangehörige suchen, ein Betreuungsnetz zusammenstellen, Nachbarn mit einbinden. Also Einsätze Tag und manchmal auch in der Nacht. Wir waren dann häufig auch in der Nacht noch unterwegs gewesen, wenn es gebraucht hat. Also wir sind sehr fest auf uns selber gestellt gewesen und eigentlich auf unser eigenes Engagement, also was wir haben wollen und können leisten.
Ist das intensiver gewesen als die Pflege von Menschen, die an einem anderen Punkt im Leben gestanden sind, trotz einer Erkrankung oder einem sonstigen gesundheitlichen Problem?
Ja, sicher. Also es ist dann das Thema, ist natürlich dann im Raum gestanden, oder? Das Leben wird sich jetzt dann erfüllen, geht am Ende zu und wir machen wie eine gemeinsame Reise, eigentlich ins Ungewisse. Das war jedes Mal das Thema, was passiert, was läuft da ab, wo geht es. Und das nicht wissen und auch nicht können erklären und nicht Herr oder Frau der Lage sein, letztlich, das habe ich als grosse Herausforderung erlebt, aber gleichzeitig eben auch also für mich selber es hat mich so auf die wirklich wesentlichen Lebensfragen gebracht, oder? Was machen wir da? Für was leben wir da? Wohin geht's? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wie können wir ein Leben so abschliessen überhaupt? Und muss man es dann überhaupt gut abschliessen? Also, ich habe viele Menschen kennengelernt, die das haben können, irgendwie noch im Frieden gehen soll, oder andere aber auch nicht, die gehadert haben bis zum Schluss, die ihre ungelösten Fragen genau mit in den Tod genommen haben, wo es so war. Und das aber auch akzeptieren und nicht eigentlich wegkommen von irgendetwas wollen, meinen, man wisse irgendetwas besser. Oder?
Und man müsse jetzt noch irgendetwas möglichst gut performen am Schluss?
Ja, nein, gar nicht. Also nicht noch, das ist natürlich jetzt eine Kritik, die dann auch manchmal an der Palliativcare gegenüber angebracht wird. Jetzt muss man auch noch nach irgendwelchen Normen und Standards sterben, oder? Am Schluss das noch gut hinkriegen. Das ist natürlich völlig daneben. Das kann man, das soll man auch nicht, im Gegenteil. Oder? Mhm. Es gehört dazu, dass man eben sein Leben so abschließt, wie man es abschließt.
Und die Idee von Palliative Care ist in dem Sinn, das Netz zu spinnen, wo das kann ermöglichen kann. Aber es ist nicht irgendwie ein Schema X.
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Du hast jetzt gesagt, das hätte dich mega nahe gebracht, diese Frage, was machen wir eigentlich da, wohin gehen wir, was soll das? So wie das jetzt dort hat, hättest du gerade so gut können, irgendwie in die Philosophie oder in die Theologie nach dieser Phase. Es ist dann aber wirklich Palliative Care im Sinn von Sterbebegleitung geworden. Wenn man jetzt die Sterbephase als lange Phase betrachtet und nicht so, sagen wir, die letzten 24 Stunden. Wieso?
Ja, also ich meine, die ganzen philosophischen Fragen oder die spirituellen Fragen, die sind für mich wichtig. Also ich habe mich auch sehr mit denen beschäftigt, mit verschiedenen Traditionen. Also ich habe mich jahrzehntelang mit Sufismus beschäftigt, zum Beispiel mit der Mystik, mit der christlichen Mystik. Und gemerkt, eigentlich lebt man ja vor allem mit Fragen, oder? Also, und das ist für mich schon das Lebensmotto. Also, wenn ich es erträge, in einer Frage zu leben, nicht in Antworten, sondern wirklich in den Fragen, bringt mich das weiter und bringt mich auch näher zu Menschen. Also, das habe ich auch gespürt dann, auch in der Begegnung mit Menschen. Also, wenn ich selber in der Frage bin und nicht im «Ich weiß es», und ich weiß jetzt etwas besser oder mehr, das entfremdet, oder?
Also du meinst, jemand, der sterbend ist und ganz viele Fragen hat, dem ist gar nicht unbedingt dienend, wenn ich jetzt mit einer fertigen Antwort komme, um die Person zu beruhigen?
Also das ist meine Erfahrung. Das ist einfach meine persönliche Meinung auch darüber. Ich denke, es wahrnehmen, ein Resonanzraum bilden für jemanden, dass die Fragen Platz haben und mitgehen mit diesen Fragen und mitgehen. Und ich glaube, es gibt, jeder Mensch findet für sich immer wieder vorläufige Antworten, die dann wieder in eine neue Frage münden und so weiter. Und diesen Weg mit jemandem mitgehen, das finde ich so wertvoll. Also ist auch bereichernd und spannend. Und wenn man eine Antwort reingibt, dann verkürzt man das und dann ist es wie ein Sackgasse, oder? Und nicht ein Weg, der weiterführt. Das ist meine persönliche Sicht.
Wir hatten mal vor ein paar Jahren in einem Interview den Gottfried Honecker, ein Schweizer Künstler, der in der Zwischenzeit leider auch verstorben ist, hat mir einmal in einem Interview, in einem langen Interview und Gespräch über den Tod gesagt, wenn ich etwas verstehe, dann ist es der Tod. Ich bin und dann bin ich nicht mehr. Wie siehst du das? Ist das für dich nachvollziehbar? Siehst du das also? Man lebt, man stirbt und fertig.
Gut, also ganz persönlich denke ich, es gibt eine Substanz, die da irgendwo weiter besteht, oder? Aber da wir ja alle nur fähig sind, in Bilder zu denken, machen wir uns Bilder, oder? Wir können gar nicht anders. Und dann kann man natürlich das Bild von einer Seele, die irgendwo in einen Ozean verschwindet, sich auflöst, bemühen. Also das ist vielleicht etwas, vielleicht ist es auch ganz anders. Naja, so irgendwie in die Richtung sehe ich das. Ich glaube nicht, dass das... Also auch wenn man sagt, dann ist fertig, dann ist nichts. Was ist denn das Nichts? Oder? Dass man es überhaupt kann definieren kann, hat es schon eine gewisse Substanz, das Nichts. Ist interessant.
Also, und jetzt so in Bezug auf Sterben an sich? Also weißt du, so dass man lebt und dann stirbt man. Ist das ein schleichender Prozess oder wie erlebst du das? Ab wann ist man sterbend?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann wirklich nur von dem reden, was ich selber irgendwie erfahren habe. Und auch dann, oder, wenn ich andere Menschen sehe und erlebe, gibt das bei mir eine Resonanz. Ich stelle mir etwas vor und vielleicht ist es aber auch ganz anders. Und ich denke, also ich habe Menschen erlebt, die so in der letzten Phase, wirklich die letzten Stunden, bevor sie dann gegangen sind, sich so etwas eingestellt hat, eine grosse Ruhe, eine Art und so eine Atmosphäre von jetzt passiert etwas ganz Wesentliches, jetzt ist irgendein Übergang. Oder auch das Gefühl, es ist jemand nach, kurz nach dem Tod eigentlich noch sehr präsent. Also ich habe einmal ein Ehepaar gepflegt, beide recht betagt. Wir haben vor allem die Frau intensiv betreut und eigentlich sind wir davon ausgegangen, die Frau wird irgendwann sterben. Und der Mann hat sie jahrelang gepflegt und betreut, hingebungsvoll. Und dann plötzlich ist der Mann krank geworden, sehr akut und er ist sterbend gewesen. Das hätten wir gar nicht erwartet. Und dann ist er also, sind die beiden, das weiß ich noch, sind beide in ihrem grossen Ehebett hineingelegen. Und er ist wirklich sterbend gewesen. Und sie hat dann manchmal so ein bisschen übergelangt und hey, bist du noch da und so. Und irgendwann ist er wirklich nicht mehr da gewesen. Dann ist er gestorben. Und ich bin zufällig anwesend gewesen. Und dann ist das aber so eine unglaubliche Ruhe ist dann gewesen. Jetzt ist er gegangen. Und seine Präsenz, die ist so spürbar gewesen. Obwohl er ist ein höchst bescheidener Mann gewesen, er hat ganz wenig geredet. Er ist eigentlich die Hingabe in Person gewesen. Hat kein Aufhebens gemacht von dem, dass er jahrelang seine Frau pflegt. Er hat einfach gemacht, selbstverständlich, ohne irgendetwas für sich zu beanspruchen. Riesig demütig, also im besten Sinn. Und dann hat da etwas in diesem Raum geleuchtet und gestrahlt. Etwas Unglaubliches. Und das ist, kann man sich einbilden, oder? Aber das war ganz fest mein Erleben. Ah, das ist jetzt, da strahlt noch mal etwas Richtiges. Das ist nicht nichts. Und er hat dann die ganze Nacht dort liegen bleiben, neben ihr. Und sie hat das ganz genossen. Einfach bis am nächsten Tag sind die da so gewesen, miteinander, bis er dann weitergeholt worden ist. Und das war unglaublich schön gewesen. Also da glaube ich nicht, da einfach, dass der einfach ins Nichts gegangen ist. Mhm. Aber wir wissen es nicht, oder? Wir wissen es nicht.
Ja, das klingt wirklich sehr schön, ja. Ich möchte noch auf etwas anderes zu sprechen kommen. Es ist ja so, dass leider nicht das Sterben an sich, jetzt vor dem, was ja nachher kommt, was wir nicht wissen, nicht immer ganz so schön ist, wie du jetzt geschildert hast. Und du hast zusammen mit der Tanja Kronis ja dieses Jahr ein Buch herausgegeben, also 2020 ein Buch herausgegeben, im Verlag Rüffer und Rupp. Und das trägt einen schönen Titel, «Wie ich behandelt werden will». Wo es ein bisschen auch darum geht, ein bisschen vorzusorgen, eben für den Fall, dass nicht alles so reibungslos quasi läuft am Lebensende. Der Bundesrat sagt ja da auch, dass man für ein selbstbestimmtes Lebensende und ein würdevolles Sterben sich frühzeitig auseinandersetzen mit dem Lebensende. In Tat und Wort ist es aber so, dass ja die meisten von uns denken, ja, wir müssten eigentlich eine Patientenverfügung haben und die wenigsten haben sie. Unter 20% schreibst du auch in diesem Buch. Was sagt uns das, der Fakt?
Ja, ich meine, viele Menschen wollen sich jetzt nicht wirklich mit dem Thema befassen, ist verständlich. die einen denken, oh, wenn ich mich mit dem zu fest befasse, dann rede ich es noch fast an, oder? Dann passiert es dann womöglich gerade noch. Also, so fast ein magisches Denken. Und dann aber auch, ja, yeah, ich bin ja noch gesund, mir geht es gut, dann kümmere ich mich dann später. Aber ich habe natürlich auch Menschen erlebt, also in Akutspitälern, junge Menschen, die dann wirklich an der Maschine gehangen sind, eigentlich in einem Zustand, wo sie ganz sicher nie mehr, das hat man gewusst, nie mehr daraus rauskommen, nie mehr werden bei Bewusstsein sein, nie mehr urteilsfähig. Und haben einfach gewartet, auf, dass der Körper wie von selber sich dann einmal verabschiedet. Mhm. Und das ist schon diese Vorstellung ist für viele Leute unerträglich. Also, da erlebe ich in den Beratungen auch viele Menschen, die sagen, so will ich dann im Fall nicht werden. Oder? Ich will kein Pflegefall werden, der sich nicht mehr ausdrücken kann, der nicht mehr Anteil nimmt. Das dann schon nicht. Mhm. Und dann müsste ich das aber festlegen. Und es ist natürlich auch so, eben, man kann dann, es gibt viele Verfügungen oder viele Menschen legen fest, wenn ich dann mal in so einem Zustand bin, dann will ich dann schon nicht mehr weiterleben. Vergessen aber, dass sie möglicherweise in einen Zustand geraten können, wo das vielleicht nicht so klar ist, wo man muss Entscheidungen treffen muss, wo man muss Risiken eingehen oder sich auch gewisse Chancen vergeben. Und über das nachdenken ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller, aber eigentlich so nötig. Das ist, haben wir vor allem auch gemerkt, ist für Angehörige ja dann immer die grosse Belastung, wenn sie entscheiden müssen, wenn wir jetzt jemanden weiterleben lassen mit grossen Defiziten, mit grossen Einschränkungen oder will ich die Person dann lieber sterben. Und da darüber reden und sich Gedanken machen, ist anspruchsvoll. Aber wenn man sie sich einmal gemacht hat und für sich eine Klarheit gewonnen hat über das, ist es riesig erleichternd. Mhm. Also das sagen alle, die das machen, das ist riesig erleichternd, weil etwas klar ist und weil es auch so eine Sicherheit gibt. Ja, in so einer Situation würde ich wirklich nach meinem Willen gehandelt. Mhm. Es entlastet Angehörige auch enorm, oder?
Ja. Ja. Ihr redet ja in diesem Buch vor allem von dieser Patientenverfügung Plus. Kannst du noch erklären, was das genau ist? Das ist das nicht einfach eine Patientenverfügung?
Ja, das Plus. Also, es sind eigentlich wie zwei Plus da drin. So. Also eins, denken wir, ist sicher ein Plus, dass wir sagen, es gehört eine persönliche Beratung dazu. Wobei Beratung ist eigentlich mehr eine Reflexion. Also es ist nicht so, dass wir jemandem irgendwie etwas raten, im Gegenteil. Wir hören gut und wir fragen zurück, bis wir sicher sind, dass jemand wirklich das ausdrückt, was sie oder er tatsächlich meint.
Und wieso braucht es denn die Beratung? Kann ich nicht einfach ein Formular aus dem Netz abladen und Kreuzchen setzen und unterschreiben?
Kreuzchen, dass es nicht nur Kreuzchen sind, ist ein Plus, oder? Weil es ist einfach ganz schwierig für ein Behandlungsteam, wenn man einfach einen Zettel hat vor sich mit 3 angekreuzelten Sätzen und sonst nichts. Und aufgrund von dem muss entscheiden, jemandem zum Beispiel keine lebensverlängernde Massnahme zukommen lassen. Und sicher sein, dass die Person das tatsächlich gemeint hat und auch verstanden hat, was das für Konsequenzen hat, dass das niemand anders für die gemacht hat, da braucht ein Behandlungsteam einfach mehr. Die müssen spüren und auch etwas Persönliches lesen von einer Person. Zum sicher sein, also in eigenen Worten ausdrückt, was bedeutet das? Wo habe ich meine Grenzen? Wann will ich wirklich lieber tot sein, als das müssen erleben? Und wie viele Chancen vergebe ich mir allenfalls auch? Und das muss in eigenen Worten ausgedrückt sein. damit das für das Behandlungsteam auch machbar ist und auch vertretbar, oder? Mhm. Dass sie das auch ausführen können.
Also das heisst, in so einem Beratungsgespräch geht man wirklich auch so voll in die Tiefe, wo man sich die Szenarien auch vorstellen kann.
Ja, unbedingt.
Wo die Beratungsperson eigentlich vor allem da ist, zum Helfen, sich vorzustellen, was das eigentlich könnte konkret heissen.
Unbedingt, genau. Mhm. Genau. Mhm.
Also, und am Schluss kommt eine ganz ausführliche Patientenverfügung raus.
Genau, und sie hat natürlich auch Formular. Oder? Also alles, was jemand ausdruckt, die eigenen Worte, kann man dann umsetzen in medizinische Formular. Und dort hat es dann Kreuzchen. Aber eben die allein sind einfach nicht genügend. Es braucht beides. Es braucht das Narrativ, das deutlich macht, was jemand wirklich meint und verstanden hat. Mhm. Und dann aber eine klare Übersetzung in eine medizinische Sprache.
Kannst du für das ein Beispiel nennen?
Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, ich will, oder es ist immer eine Frage, was soll zum Beispiel passieren, wenn sie einen Notfall haben, wenn sie einen Unfall haben, zum Beispiel auf der Strasse. Das heisst, sie sind ohnmächtig, liegen auf dem Boden. Was normalerweise passiert, ist, dass die Ambulanz kommt und die machen alles, um das Leben zu retten. Und dann kann es sein, dass jemand findet, nein, ich möchte zum Beispiel ich möchte keine Reanimation, ich möchte nicht, dass man mein Herz reanimiert. Und dort ist so die Frage, was versteht, was meint denn jemand mit dem? Wir können erklären, dass ja vielleicht nur ein kleiner Prozentsatz so eine Reanimation überhaupt überlebt, ohne Folgeschäden. Da gibt es Menschen, die sagen, ja, das ist eine kleine Chance, die ich da habe. Nein, die vergebe ich mir, weil das Risiko, wenn ich Folgeschäden habe, das wäre so schlimm, das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich habe eine vorgeschädigtes Herz. Ich habe Osteoporose, mein ganzer Brustkorb wäre natürlich dann wäre alles Brösmeli. Das will ich nicht. Aber ich bin mir bewusst, dass ich vielleicht eine kleine Chance doch gehabt hätte und die vergebe ich mir dann. Das weiss ich und das nehme ich in Kauf. Also so muss das jemand auch deutlich machen können. Warum nicht? Und was bedeutet das? Und dann auch können sagen dazu, ja, ich habe vielleicht ein erfülltes Leben gehabt, ich bin jetzt 80, es ist auch gut und an sich ist das mein Wunschtod. Oder wenn man fragt, wie wollen sie am liebsten sterben, wünschen sich die meisten Leute. Einfach einschlafen. Oder? Und wenn es dann passiert, darf es dann auch. Aber das muss man alles sagen, ausdrücken, dass es stimmig ist, dass man das nachvollziehen kann, warum jemand zum Beispiel sich das so wünscht. Mhm.
Ist aber doch oder, sehr konkret. Ich denke, es ist ja vielleicht auch nicht für alle ganz einfach, sich das wirklich so vorzustellen und durchzudenken. Und es braucht ein bisschen Mut, oder? Ist es denn, müssen wir uns jetzt verpflichtet fühlen, alle zusammen eine so eine ausführliche Patientenverfügung zu machen? Sind wir quasi Egoisten, wenn wir sagen, oh nein, ich will mich mit dem nicht befassen?
Nein, also freiwillig muss es bleiben, oder? Das ist ganz wichtig. Man muss nicht. Man muss nicht. Also es ist natürlich dann in dem Sinn auch eine Entscheidung. Dann passiert halt, was passiert. Aber es gibt Menschen, die sagen, ja, dann passiert halt, was passiert. Dann will ich das so. Das ist völlig in der Ordnung. Mhm.
Und dann kann aber eben auch passieren, dass dann etwas gemacht wird, wo man eigentlich im Nachhinein denkt, oh, das hätte ich gar nicht wollen.
Ja, genau. Das ist möglich. Mhm.
Du hast jetzt vorhin noch betont, dass ihr mehr begleitet als beratet, weniger Ratschläge gebt als die nötigen Hintergrundinformationen, um wirklich entscheiden können.
Die natürlich schon. Ja. Hintergrundinformationen auf jeden Fall. Unbedingt. Aber nicht sagen, wie sie sich jetzt entscheiden sollten. Mhm. Also es gibt, ich habe auch schon wirklich 85-jährige Menschen erlebt, die gefunden haben, ich will auf jeden Fall reanimiert werden. Ich will am Leben erhalten werden mit allen möglichen Mitteln. Also mögliche natürlich, das ist dann auch immer die Frage, was ist möglich. Aber ich will das, weil ich will weiterleben. Mir ist das Leben so wertvoll und ich will noch mehr von dem. Und dann ist das so, dann ist das ihre Wille. Mhm. Ob es dann tatsächlich geht, so ist, das wissen wir ja alle auch nicht. Ja, aber klar. Es ist dann, wir schreiben das auf, das ist der Wille von dem Patienten.
Und jetzt nehme ich ja aber an, wenn man sich so lange wie du mit all diesen Sachen beschäftigt hat oder vielleicht auch schon ein paar Fälle gesehen hat, wo vielleicht etwas zu Leiden geführt hat, wo allenfalls unnötig gewesen wäre, wenn man jetzt von außen zuschaut, oder? Wie gelingt dir das, deine eigene Vorstellung und Meinung nicht in so ein Beratungsgespräch hineinzubringen? Also, kann man jemanden so beraten, ohne die Person zu beeinflussen?
Also das hoffe ich, dass das so geht, unbedingt, aber ich glaube, ich bin dann einfach zu neugierig, oder? Also nämlich interessiert das und fasziniert das dann auch, wie denkt jemand, oder? Und was hat das für einen Grund, also was ist das für ein Mensch und was hat die Person für sich herausgefunden und was ist dieser Person wichtig? Das finde ich dann einmal einfach total spannend. Und ich denke ich gar nicht an mein eigenes im Moment. Wirklich nicht. Mm-hmm. Also manchmal kommt dann so etwas, dass ich merke, wir sind ja der gleiche Jahrgang oder so. Irgendetwas. Oder dass wir auf ein Thema kommen, wo ich merke, das find ich jetzt interessant. Oder das kenne ich auch. Das gibt es schon. Aber nicht, dass meine eigenen Ansichten, die sind dann gar nicht so spannend, die kenne ich ja schon.
Ja, also das heisst, du gehst wirklich mit so einer fast kindlichen Neugier an diese Sache, dass du eigentlich gut kannst deine Vorstellungen und Meinungen von außen behalten.
Ja, die haben dann wie gar keinen Raum.
Mhm. Das ist wie eine Rolle, eine Art.
Ja, und einfach, es geht wirklich um die Person, die da sitzt. Und meistens kommt ja noch jemand mit. Nachhörigs, die selber stellen dann einmal Fragen und finden, das kannst du jetzt aber nicht machen, oder? Nein, das hätte ich jetzt nie gedacht, dass du das so sagst. Das kommt manchmal vor. Okay. Also, das finde ich ganz wertvoll, oder? Weil dann klärt sich eben sehr vieles.
Ja.
Wenn die sich auch gegenseitig vertreten und dann wirklich voneinander hören, was sie da dazu sagen oder wie sie entscheiden in gewissen Situationen und dann können nachfragen.
Mhm. Mit Vertreten meinst du, dass man jemanden eben zum Beispiel einsetzt als Vorsorgebeauftragter, der dann Entscheidungen fällt, wenn man sich selber nicht mehr äußern kann? Oder für diesen Fall ist ja eigentlich auch eine Patientenverfügung.
Muss man ja, also Vorsorge vielleicht auch, aber einfach Vertreter für medizinische Entscheidungen.
Ja. Ja. Und die Person ist im Idealfall auch dabei, wenn man die Patienten verfügt?
Ja, das ist wirklich, das ist im Ideal, also das ist ideal, wenn die dabei ist. Mhm.
Hast du eine Anekdote aus dem Thema? So, eben, die grosse Überraschung, das hätte ich jetzt nie gedacht von dir.
Ja, also zum Beispiel so die schwierigste Situation ist ja immer die länger dauernde Urteilsunfähigkeit. Also sprich, man liegt auf einer Intensivstation und muss dann entscheiden, mit wie viel in der Tendenz wie viel Risiko nehme ich in Kauf und sage, hört auf mit der Behandlung, wenn die Chancen oder das Risiko hoch ist oder wenn es tief ist, dass es dann tatsächlich so schlimm rauskommt. Zum Beispiel dauernde Bettlägerigkeit, dauernde Abhängigkeit, die ja niemand will. Oder? Das ist wirklich die Frage, wann sagt man, hört auf und wie viel Chancen vergibt man sich. Dann hat mal eine Frau gesagt, ja, also, das wollte ich auf gar keinen Fall. Also da wollte ich bei 30%, wenn nur schon das Risiko klein ist, dass es so könnte werden, hört gerade schon auf. Ja. Und ihr Partner hat dann wirklich so einen Mathematiker, der gesagt, ja, 30%. Also, das ist doch einfach Kabis. Entweder ist es 0, 50 oder 100, aber etwas anderes. 30%, das kannst du ja nicht bringen. Mm-hmm. Da haben wir lange Diskussion gehabt, also über das, oder?
Schlussendlich wäre der Punkt, wo man quasi opt-out
Ja, ja, ja. Und ich meine, es ist natürlich, das sagt nie ein Mediziner, sie haben ein 30%iges Risiko. Also,
Was sagt er stattdessen?
Es sagt, die Tendenz ist natürlich, entweder es ist deutlich unter 50 oder über 50 oder so etwas.
Ja.
Und in dem Sinn ist 30% deutlich unter 50. Also er hat uns dann müssen recht geben, dass es gar nicht so blöd ist,
Das
bei 30% ansetzen, wenn man das tatsächlich,
wenn das so ein Schreckensszenario ist,
tatsächlich will und wirklich weiss, ich vergibe mir mit dem Chancen, oder? Natürlich.
Also ohne das keine Entscheidung, oder? Also, wie soll ich sagen, ein selbstbestimmtes Lebensende, wenn wir das wollen, dann müssen wir auch bereit sein, um uns gewisse Chancen zu vergeben.
Müssen tun wir nicht. Das ist einfach wirklich, wenn man das will, oder? Das muss ich immer wieder betonen. Also, es gibt Leute, die sagen, das ist mir viel zu kompliziert, das kann ich gar nicht entscheiden. Ich bin nicht an dem Ort, wo ich das irgendwie entscheiden kann. Und dann ist wichtig, zu sagen, dann lassen wir das weg, weil das ist jetzt nicht reif. Dann muss das auch nicht entschieden sein.
Ja, also nicht jeder Mensch kann und will zu jedem Zeitpunkt über jedes Szenario eine Entscheidung
Können. Ja, ja. Also es ist auch schon vorgekommen, dass zum Beispiel Kinder mit den Eltern kommen, weil sie finden, Mami, du musst jetzt doch da und so, oder? Und wir dann an dem Punkt gemerkt haben, dass die Kinder ein bisschen gepusht haben.
Ja.
Und die Mutter findet, muss ich sagen, Moment, jetzt würden wir, glaube ich, jemanden manipulieren, oder? Ich glaube, wir lassen das einfach auf.
Ja. Aber ist nicht genau das sehr oft quasi der Auslöser für eine Patientenverfügung? So ein bisschen auch das Pflichtgefühl gegenüber denen, die in dieser Situation zurückbleiben, vielleicht eben müssen eine Entscheidung fällen, hat man nicht eigentlich das Gefühl, ich müsste doch das jetzt innen zu lieb ein bisschen definieren, um sie nicht völlig im Schilfuss zu stehen lassen?
Also das ist schon häufig der Grund, warum das es jemand macht, um wirklich die Angehörigen entlasten. Dass die nicht müssen entscheiden müssen, sondern dass es da steht und dass man weiss, das ist der Entscheid der eigenen, oder vom Vater oder von der Mutter. Und in dem Sinne respektieren wir es mit allem Schmerz, aber sie haben das so wählen, aber nicht, dann müssen nicht sie die sein, die das sagen müssen.
Und wenn ich jetzt die Patientenverfügung hieb- und stichfest ausgefüllt und unterschrieben habe und 3 Monate später verändert sich meine Situation und damit meine Meinung dazu?
Ja, dann gerade wieder verreissen und eine neue machen. Also das kann sich, das ist eigentlich immer ein Prozess, oder? Das ist auch wichtig zu wissen. Das ist nicht einfach ein für alle Mal festgelegt. Und es ist auch so, dass man wirklich jederzeit seine Meinung darüber wieder ändern kann. Natürlich, und solange man urteilsfähig ist, sowieso gilt immer, was man sagt. Auch wenn man etwas dann festlegt oder im Spital sagt, ich will aber doch, man kann jederzeit. Also es gilt eigentlich immer das, was man am Schluss im bewussten Zustand gesagt und festgelegt hat.
Auch wenn es mündlich ist.
Ja, unbedingt.
Ja.
Und in dem Sinne ist es auch, das ist natürlich immer eine gewisse Diskrepanz, wenn man dann nicht weiss, man hat einmal etwas festgelegt und nachher liegt man tatsächlich in so einer Situation, würde man es immer noch so sehen oder unter Umständen nicht mehr. Da gibt es wirklich so einen Gap, oder? Wo man
die Ungewissheit bleibt.
Ein bisschen einfach. Ungewissheit bleibt.
Ja. Ja. In dem Buch, in dem «Wie ich behandelt werden will», das ihr herausgegeben habt, hat Gabriela Meissner ein Interview geführt mit dem Intensivmediziner Peter Steiger. Und mir ist aus diesem Interview ein Satz von ihm geblieben, den ich jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben kann, aber was so sinngemäss heisst, er hat schon Situationen erlebt, wo man zum Beispiel einen Mann im hohen Alter noch extrem intensiv behandelt hat. Und wenn jetzt jemand in diesem ganzen Behandlungsteam einfach einmal den Mut gehabt hätte, die Person sterben zu lassen, dann hätte er vielleicht einfach können in Ruhe sterben können. Stattdessen hat er mega lang müssen leiden. Ist das etwas, wo tatsächlich so viel passiert, wie man sich das so vorstellt? Oder ist das jetzt mehr so ein schreckendes Szenario?
Also ich habe das auch schon erlebt. Das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Aber was heisst, dass jemand den Mut hat? Also es steht dann natürlich niemandem vom Behandlungsteam zu, einen Entscheid zu fehlen. Also, ich meine, man kann höchstens sagen, wenn dann plötzlich nochmal eine Massnahme nötig wäre, nochmal ein Eingriff, kann man sich entscheiden, den nicht zu machen. Oder? Wenn keine Evidenz besteht oder wenn die Spezialisten sagen müssen, es würde nichts mehr nützen, mhm. oder? Dann kann man sagen, machen wir das nicht, weil es nützt nichts mehr. Mhm. Aber eine laufende Maschine, ein Beatmungsgerät, einfach irgendwann abschalten, das ist ein schwerer Entscheid. Mhm. Also da braucht es, da muss man wirklich auch mit ethischen Entscheidungsfindung schauen, was ist jetzt vertretbar, was ist jetzt echt vielleicht eben das am ehesten Vertretbare.
Ja, genau. Eben, wenn ich den Peter Steiger an dem Ort richtig verstanden habe, ist das, glaube ich, auch ein Fall gewesen, den er da geschildert hat, wo er der Meinung war, dass bevor die intensivmedizinische Massnahme eingeleitet worden ist, man sich auch hätte können anders entscheiden können.
Es ist immer viel einfacher entscheiden, etwas gar nicht anfangen, wieder aufhören.
Wenn es schon im Laufen ist.
Mhm. Also wie zum Beispiel Menschen mit progredienten Muskelerkrankungen, zum Beispiel ALS oder so, wo dann die Entscheidung irgendwann ansteht, will ich mich jetzt künstlich ernähren, will ich eine künstliche Beatmung oder fange ich gar nicht an mit dem. Was dann aber Konsequenzen hat, dass man dann daran stirbt.
Mhm. Und Leben verkürzt.
Und das Leben verkürzt. Und das sind ganz schwierige Entscheidungen, wo ich denke, da braucht es Begleitung und einfach einen Rahmen und Zeit, dass das jemand sich darüber klar werden kann.
Ja.
Und das finde ich so wichtig, dass man redet, dass man einfach über die Vorstellungen, über Ängste, über Möglichkeiten, dass man darüber redet und jemandem die Chance gibt, den Reflexionsraum zu haben, um sich das alles Mögliche gut hin und her überlegen und schlussendlich zu einem für sich stimmigen Entscheid zu kommen.
Also, dass man so konkret wie möglich über das Sterben redet, bevor die Krise eintritt.
Ja. Also, und das ist ganz formlos, oder? Das ist einfach etwas, wo ich so wichtig finde, halt, dass es normaler wird, oder? Dass man im Familienkreis unter Freunden über das redet.
Ja. Ja.
Also ich erinnere mich an eine Frau mit ALS, die war noch nicht 60 gewesen, die heim von ihrem Mann betreut wurde. Und sie hat dann wirklich entschieden, sie wollte keine PECs, also sie wollte keine künstliche Ernährung und Beatmung.
Ja.
Sie wollte das nicht. Und dann haben wir die intensiv begleitet und am Schluss hat dann manchmal Angst, jetzt kommt dann der Erstickungstod. Es war überhaupt nicht so gewesen. Sie ist so friedlich, wirklich wie weggedämmert und eingeschlafen. Zumindest in ihrem grossen Bett. Und dann waren die Enkelkinder rundherum und ihre Kinder und der Mann. Und meine Kollegin von der Spitex, sie waren alle dabei gewesen. Und das war ganz ein erhabener Moment gewesen. Also, es kann sehr schön sein.
Ja. Auch wenn man eigentlich eine komplexe Situation hat.
Ja. Mhm. Aber es war nötig gewesen, vorher viel darüber zu reden.
Ja. Um nicht im entscheidenden Moment in Panik zu geraten und zu sagen, und jetzt gleich beatmen.
Na, weil der Moment, dann ist es zu spät.
Ja.
Dann hat man die Ruhe nicht.
Mhm.
Und dort braucht es Mut, oder, um das ansprechen.
Ja. Trotzdem, das war jetzt auch wieder ein schönes Beispiel gewesen. Und trotzdem Vorsorge hin oder her. Gut sterben, geht das wirklich? Und ist es nicht einfach schmerzhaft und traurig?
Also, eben, ich habe auch Menschen gesehen sterben, die nicht schön, einfach im Hader zum Beispiel. Dann ist es, nein, nicht schön. Das gibt es auch.
Hat aber nicht mit der medizinischen Versorgung zu tun gehabt?
Meistens nicht. Meistens sind es soziale, schwierige Situationen. Beziehungen, die nicht gelöst, nicht geklärt sind und so weiter. Also medizinische Symptome kann man eigentlich in der Regel lösen. Wenn jemand Schmerzen hat, kann man wirklich Schmerzen erleichtern. Man kann auch die Atemnot erleichtern. Da kann man wirklich, also das muss es nicht sein. Aber eben zum Beispiel Ängste, man kann auch da medikamentös vieles machen, dass nicht Angst und Panik überhand nimmt. Aber so, ich glaube wirklich das, das innere Hadern mit ungelösten Lebensfragen, das ist, glaube ich, das, was es schwer machen kann. Mhm. Und das kann man natürlich niemandem abnehmen. Und es geht dann manchmal darum, das zu ertragen. Also wir haben auch schon dann halt einfach sind manchmal bei sterbenden Menschen da dabei gewesen, dass die Angehörigen nicht allein sind. Das ist auch schwer, als Angehörige dabei zu sein, wenn jemand so stirbt.
Ja.
Und das einfach mit erträgt, dass es so ist.
Mhm. Weil man es nicht ändern kann.
Weil man es nicht kann ändern kann. Und dort denke ich, dort brauchen die Angehörigen dann Unterstützung. Also es nicht auf sich nehmen, dass sie da vielleicht, dort kann man ihnen vielleicht Tipps geben oder Adressen, wo sie sich hinwenden können. Also, dass sie nicht allein sind mit dem, dass sie das verarbeiten können.
Mhm. Also das heisst, wir müssen ein bisschen von der Vorstellung wegkommen, dass man am Ende des Lebens einfach loslassen muss. Oder es ist ja etwas, was man noch viel hört und liest. Das Loslassen oder eben das Gegenteil. Er oder sie kann einfach nicht loslassen. Und manchmal hat es noch so ein bisschen etwas vorwurfsvoll, höre ich dann zum Teil raus.
Ja. Das ist aber auch die Frage, wer muss loslassen. Manchmal sind es auch Angehörige, die jemanden nicht gehen lassen, oder? Also, gibt es auch. Mhm. Und ich finde, das ist ein Gemeinplatz. Und das muss niemand loslassen. Das finde ich eine Frechheit, zum finden, irgendwie zu finden, was jetzt jemand da noch muss. Mhm. Oder?
Es geht immerhin um dein Leben.
Ja, aber du musst es... Also, nein, man muss es nicht. Man darf auch ganz wütig. Also ich meine, zum Teil ja verständlich. Also wenn ich denke, wir haben einmal einen 30-jährigen Familienvater gepflegt, der an einem Hirntumor gestorben ist mit zwei kleinen Kindern. Der hat jetzt absolut ganz und gar nicht loslassen. Und finden, er geht jetzt friedlich ab der Welt. Der hat gehadert bis am Schluss und hat nicht sterben. Verstehe ich?
Ja.
Verstehe ich.
Ja.
Das ist schmerzhaft für alle und nicht verständlich. Da kann man also nicht mit. Da gibt es keine Floskeln, die da helfen. Gar keine.
Mhm. Wie siehst du das aktuell in dem Kontext rund um die Corona-Pandemie? Was bedeutet es, heute mit Covid-19 zu sterben?
Also man liest ja ganz viel, das finde ich jetzt schön, also in letzter Zeit so Geschichten, wie Menschen das erleben oder wie sie ihre Angehörigen erleben, die sterben. Und das ist ja riesig verschieden. Also eben die traurigen Geschichten von Menschen, die allein, einsam auf den Intensivstationen sterben. Und dann gibt es aber auch die vielen Geschichten, wo sich Pflegende oder Seelsorgende und Ärzte bemühen, wenigstens medial oder Kommunikation herstellen zu den Angehörigen. Also da geben sich, glaube ich, ganz viele Leute unglaublich viel Mühe, um das einsame Sterben zu vermeiden oder da einfach helfen, dass es einfach das Beste daraus zu machen, oder? Es werden ganz viele Menschen so auch in Heim sterben. wir wissen es nicht. Oder? Also viele, alle die, die so allein und einsam sterben, denke ich, jetzt wissen wir noch von ganz vielen nicht, wie das wirklich ist. Vielleicht werden wir später, wenn die Pandemie mal ein bisschen Vergangenheit ist, mehr erfahren, oder? Wie das tatsächlich erlebt worden ist. Ich glaube, es sind auch viele Pflegende, die jetzt einfach arbeiten am Anschlag. Und die mögen gar nicht jetzt noch irgendwie Geschichten erzählen oder sich äußern, weil die sind einfach so beschäftigt mit dem, einfach nur schon können selber überleben und dann schauen, wo sie schauen. Und das fordert einfach restlos alle Kräfte.
Mhm. Also du meinst, dass sie allfällige Mängel gar nicht können ansprechen, weil sie völlig im Rädchen am Trüllen sind?
Ich glaube es, ja.
Ja. Und das heisst eigentlich jetzt auch, dass wir im Moment gar nicht beurteilen können, ob wir den Sterbenden und ihren Angehörigen, wenn man mit Covid stirbt, gerecht wird?
Ich glaube nicht. Also das können wir jetzt, glaube ich, nicht wirklich. Also, überhaupt nicht. Und ich glaube auch, und da hat auch die Theologin Isabel Noth hat das heute in den Medien auch so geschrieben, wir könnten es vielleicht psychisch gar nicht verkraften, wenn wir es wüssten.
Ja. Trotzdem nimmt mich Wunder, was deine Einschätzung ist, wenn du eine abgeben kannst, was bräuchte es denn aktuell am dringendsten?
In Bezug auf Pflege, auf Hilfe, auf...
In Bezug auf Betreuung am Lebensende mit Covid-19?
Ich denke, es braucht es, dass ganz viel Solidarität unter den Leistungserbringern, dass man einander hilft. Also passiert in den Spitälern, denke ich, ganz fest, aber dass es zum Beispiel auch in den Heimen passiert, ambulant und in den Heimen. Ich glaube, die meisten Menschen, die sterben, oder ganz viele, sind in den Heimen und die Heimen, dass dort Mäuerchen abgebrochen werden, dass die Fachleute wo können helfen, also zum Beispiel spezialisierte Palliativ-Care-Team, die eine Ahnung haben, wie man eine schlimme Atemnot kann lindern kann, wie man Menschen im Notfall auch sedieren kann, die so Sachen können, dass man die holt. Also dass man nicht meint, man könne alles selber bewältigen, sondern dass man einander jetzt einfach hilft, unkompliziert und solidarisch. Denke, das braucht es.
Also dass spezialisierte Palliativ-Care-Fachleute auch in den Pfleginstitutionen
zum Beispiel, wenn es wenn es braucht, dass man sie holt, unkompliziert.
Ja. Also das, was eigentlich auch sonst gilt, oder für ein gutes Sterben oder gut betreutes Sterben quasi.
Ja, und jetzt eigentlich noch mehr.
Ja, Monika, ich nehme an, dass du alles akribisch vorbereitet hast für dein eigenes Lebensende mit Advanced Care Planning und Patientenverfügung, Testament, Bestattung. Ist das alles parat? Im Hängeregister angeschrieben, wenn ich mal sterbe.
Nicht so ganz lückenlos, würde ich sagen. Nein, nicht so alles. Eben weil ich glaube, es gibt so einen grossen Teil von nicht wissen, oder? Also, wo ich weiss, ich hoffe, ich habe jetzt eine Vorstellung, oder jetzt, und vielleicht ist es dann aber auch ganz anders. Und ich hoffe, ich habe dann tatsächlich eine gewisse Gelassenheit und eine Ruhe, wenn es dann ans Sterben geht. Aber ob es dann tatsächlich so ist, weiss ich jetzt auch noch nicht, wirklich. Also,
es ist vielleicht genau dir so
ein Prozess. Es ist wirklich ein Prozess. Ich habe jetzt eine Vorstellung und weiss, dass ich wahrscheinlich in 10 Jahren wieder eine andere wird haben. Und ich habe, also wir reden zu Hause darüber, das finde ich wichtig. Und ja, finde es, also gerade bei mir selber merke ich, wie ich mich verändere manchmal oder wie die Vorstellungen sich verändern. Und wenn ich wenn ich mir vorstelle, wie ist es in 10 oder in 20 Jahren, dann ist es ein riesiges Nichtwissen, oder? Also, es bleibt aber spannend. Aber ich komme auch nicht darum herum, mir ganz tiefe Fragen selber zu stellen.
Ja. Gibt es dann in deinen Gedanken auch etwas, was dir Angst macht manchmal?
Also, ich glaube am meisten, also Angst hätte ich, wenn ich völlig einsam sterben müsste. Mhm. Oder eben anonym auf einer Intensivstation oder so etwas.
Ja.
Das macht mir Angst.
Mhm. Also, wenn du dich als sterbende Frau vorstellst, dann im Idealfall sind deine Liebsten um dich herum.
So, das stelle ich mir jetzt so vor.
Ja.
Aber wer weiß?
Ja. Und was stimmt dich zuversichtlich, wenn du an dein Sterben denkst?
Also, zuversichtlich, dass denke ich, schon eine Substanz da ist, die nicht stirbt. Das glaube ich wirklich fest. Und dass es einen Sinn gehabt hat, das Leben. Und dass es auch einen Sinn hat, dass man sterbt. Und dass ich ihn jetzt überhaupt noch nicht begreife, oder? Keine Ahnung habe eigentlich, aber vielleicht der einste Mal viel mehr wird verstehen oder es versteht oder so. Oder ich gehe ins Verstehen rein oder so. Aber
so es leider nicht mehr wirst können erklären, wie das
nein, ich will es nicht mehr erklären, aber dass es irgendwie allem so einen eigentlich eine tiefe Sinnhaftigkeit inne wohnt, das glaube ich fest.
Mhm. Danke vielmals, liebe Monika, für das Gespräch, für die Zeit, die du dir genommen hast, für dein Engagement in der Schweiz für Menschen am Lebensende.
Merci. Danke dir auch für das Gespräch. Danke vielmals.
Sehr gerne.
Reden über das Sterben ist wichtig. Im Familienkreis, unter Freunden oder auch mit Fachpersonen. Das habe ich nach dem Gespräch mit Monika noch mal ein Stück deutlicher gesehen. Das Buch, von dem wir geredet haben, kann helfen beim Reden über Sterben. Es heisst «Wie ich behandelt werden will – Advanced Care Planning» und ist letztes Jahr beim Verlag Rüffer und Rupp rausgekommen. Wenn das schon ein bisschen zu konkret ist, das Buch «Reden über Sterben», das im gleichen Verlag erschienen ist, kann auch einen ersten Anstoß geben, etwas allgemeiner über Sterben zu reden miteinander. Ich tue euch die Links zu diesen Büchern gerne in die Shownotes, mit einer herzlichen Empfehlung. Etwas, was Monika gesagt hat, hat mir aber auch zu denken gegeben. Nicht zum ersten Mal, aber es ist mir doch nachgegangen. Natürlich beruhigt es mich persönlich zu wissen, dass wir in der Schweiz relativ gut versorgt sind, wenn es um Palliative Care und um Begleitung im Sterben geht. Für mich selber und natürlich auch für meine Liebsten und für andere. Ich lebe aber auch ein, sagen wir, durchschnittliches Leben, recht eng innerhalb von diesen Bahnen, die bei uns halt leider immer noch als Norm gelten. Ich habe außerdem eine Familie und Freunde. Aber was ist denn mit den Menschen, die nicht innerhalb dieser Norm leben? Oder die allein sind? Die zum Beispiel kein bleibendes Zuhause haben? Die vielleicht im Gefängnis sitzen? Oder was ist eigentlich mit Menschen mit Beeinträchtigung? Wie es scheint, können sie nicht wirklich auf eine gute Versorgung am Lebensende zählen. Das ist etwas, dem möchte ich auf jeden Fall in diesem Podcast noch nachgehen. Wer zu dem einen Input hat, jederzeit gern. Ihr erreicht mich über Facebook, Instagram, Twitter oder per E-Mail über podcast@ibello.ch. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist, um viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Auf bald!